Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Treffpunkt Wissenschaft.
Treffpunkt Wissenschaft.
Mit Radio Oberösterreich und der Johannes Kepler Universität Linz. Radio Oberösterreich wünscht Ihnen einen schönen Abend.
Ja, also wie gesagt, einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind zu diesem ersten Treffpunkt Wissenschaft nach unserer Sommerpause. Ich darf Sie kollektiv begrüßen. Ich freue mich aber sehr und das vor allem natürlich für die Gäste, die wir heute bei uns haben, dass Sie nicht nur so zahlreich, sondern auch so prominent gekommen sind aus der Universität, aus dem Landtagspräsidium, aus der Politik, Justiz, Landesschulrat und Bundesheer. Sie kennen einander und Sie können sich nachher dann austauschen. Aber das ist eine große Auszeichnung für uns. Wir möchten und wir werden auch diesen Treffpunkt einer Wissenschaft widmen, die einerseits zu einer unbestrittenen Schlüsseldisziplin geworden ist, die auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein didaktischer Ansatz dieses Abends, der ja auch einem Massenmedium gerecht werden muss, die andererseits nach wie vor für viele jugendliche Schüler ein Schreckbild geblieben ist und für manche sozusagen ein beschattetes Déjà-vu bringt, die sich an ihre Schulzeit erinnern. Es geht um die Mathematik. Mathematik ist überall drin. Sie begleitet uns natürlich in der Natur. Wir erinnern uns daran, dass schon Pythagoras festgestellt hat, alles ist Zahl. Und Johannes Kepler, den man natürlich noch dazu bei dieser hohen Präsenz der Universität hier erwähnen muss, hat in der Tradition der Pythagoreer gewissermaßen, als er die Gesetze der Planetenbewegung entdeckt und beschrieben hat, den Titel seines Hauptwerks auch als kosmische Harmonie beschrieben. Auch das ist ein interessanter Aspekt, weil in der Mathematik immer wieder von der Schönheit die Rede ist, vielleicht, dass wir dann ein bisschen vertiefen und erörtern können, diesen Schönheitsbegriff, der hier dahinter steht. Trotzdem, wie gesagt, bleibt und blieb das Fach eine Barriere für viele. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass in unserem Bildungskanon Mathematik nicht immer mit Freude am Entdecken verbunden wird, dass Mathematik nicht immer spürbar das ist, was Professor Buchberger erst im Vorgespräch gesagt hat, Mathematik ist Leben. Das würden viele vielleicht dementieren aus ihrem persönlichen Erfahren her. Trotzdem, die Hoffnung bleibt, nämlich auch insofern, als hier könnte ich eine Ö3-Umfrage zitieren, bei der gefragt worden ist, was war für Sie oder was ist für Sie das spannendste Schulfach? Und tatsächlich war ganz oben, lag ganz oder liegt ganz oben Mathematik, wobei wir natürlich auch hier die Ambivalenz des Begriffs spannend in Rechnung stellen müssen. Gut, ich freue mich aber im Besonderen, dass wir hier heute wirklich drei Persönlichkeiten aus der mathematischen Forschung begrüßen dürfen, die Mathematik in Oberösterreich vertreten, aber natürlich nicht nur in Oberösterreich, sondern international repräsentieren. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Peter Paule, den Vorstand des RISC, des Research Institute for Symbolic Computation. Schönen guten Abend. Ich begrüße Professor Bruno Buchberger, den Gründer dieses Instituts und des Softwareparks Hagenberg, der ja musterhaft für die Verbindung von Grundlagenforschung und Anwendung steht. Und herzlich willkommen auch Herr Dozent Manuel Kauers. Er ist Startpreisträger des Jahres 2009 und dieser Startpreis ist tatsächlich der renommierteste Preis, der für Nachwuchsforschung in Österreich vergeben werden kann. Herr Professor Paule, was war denn der Anlass, weil wir gesagt haben, Mathematik ist so vielfältig, dass sie besser im Zusammenwirken von drei Forschergenerationen sozusagen vorgestellt wird. War das der Grund zu sagen, wir nehmen hier zu dritt Platz?
Zunächst einmal, Sie haben Buchberger vorhin zitiert, Mathematik ist Leben. Leben ist extrem vielfältig, nicht? Das ist das Vielfältigste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Mathematik bildet es aber in gewisser Weise tatsächlich ab. Und da sind drei Personen schon viel zu wenig, um das zu vermitteln, denn im Publikum sitzen Mathematiker, die würden ihnen wieder ganz andere Nuancen und Facetten des Mathematiktreibens über Mathematik erzählen. Was ich hier vorgeschlagen habe, ist aus meiner Umgebung Kollegen mitzunehmen als Mitstreiter im Versuch eben Mathematik zu vermitteln, an die Frau, an den Mann zu bringen, zumindest einige Facetten davon. Nicht, habe ich daran gedacht, nicht, unser Institut ist so aufgestellt, das ist, kann man, also das sagt nicht ich über das Institut, das von Herrn Buchberger gegründet wurde, sondern das sagen internationale Begutachter, Schiedsrichter über uns. Das ist, hat eine internationale Leuchtturmfunktion, das RISC, das Forschungsinstitut für symbolisches Rechnen. Und deshalb liegt es ihm ganz nahe, die Kollegen aus meiner unmittelbaren Umgebung mitzunehmen. Nicht? Und da ganz kurz. Zu meiner Rechten den Herrn Buchberger, der Professor Buchberger, Sie haben ihn ja schon vorgestellt, den braucht man nicht lange erklären, nicht? Der ist ja eine Handelsmarke, ein Begriff für sich selbst, aber vor allem möchte ich ja vor allem ein Begriff für unser Land, für das Land Oberösterreich, Österreich, für unsere Wissenschaft. Ich habe natürlich das ja, ein eigenes Programm für den Abend über Buchberger zu reden, also eine Diskussion über Buchberger, ein Feature über Buchberger zu machen. Das ist also in dem Rahmen gar nicht möglich. Aber ich will eben hervorheben.
Wir wollen dann auf jeden Fall noch über die einzelnen, über die Beziehungen und die Bezugspersonen Jawohl. Und die Lehrer-Schüler-Verhältnisse, weil das ist schon spannend.
Also. Ja, genau. Ja. Vielleicht aber jetzt einmal, weil auf das werden wir noch kommen, ganz verkürzt. Buchberger, ich habe mich ihm vor, jetzt leider schon, ist schon mehr als 25 Jahre her, leider, weil die Zeit so schnell vergeht, ihm angeschlossen, nicht? Und bin jetzt Nachfolger in seiner Funktion als Leiter des Instituts. Nicht? Also da ist klar, für mich ist Buchberger ein Kollege, der mir immer noch also mehr als tatkräftig zur Seite steht, den muss ich mitnehmen. Ja. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das, Sie sehen, es ist wirklich auf der anderen Seite zu meiner Linken, der Herr Kauers, der sozusagen eigentlich in der Mitte ist. Ich bin nicht mit dem Computer aufgewachsen, ich habe die Computerei eigentlich bei Buchberger gelernt. Der Kauers ist sozusagen, das ist nicht despektierlich gemeint, ein Computerkid. Nicht? Der ist schon mit dem Computer aufgewachsen und hat eine vollkommen andere Beziehung zum Computer, ist eben nicht nur der Preisträger, sondern sieht die Dinge also fundamental anders, als ich es sehe. Und dann habe ich gedacht, das kann nur eine Bereicherung sein. Außerdem werden Sie merken, dass er sehr pointierte Kommentare abzugeben in der Lage ist. Aber das ist auch dann später wahrscheinlich.
Herr Dr. Kraus, wie sind Sie zur Mathematik gekommen, um es ganz konkret zu machen? Und zwar nicht jetzt ans RISC, sondern zunächst wirklich, Sie kommen ja aus dem Rheinland.
Ich komme aus dem Rheinland. Und ich kann mich nicht zurückerinnern, wann ich das erste Mal irgendwie mathematisch gedacht habe. Also meine Eltern erzählen das, dass ich als kleines Kind schon irgendwie interessiert war, in den Mustern von Teppichen zu sehen, wo sind die Regelmäßigkeiten, wann brechen die Regelmäßigkeiten. Und das ist natürlich irgendwie eine mathematische Tätigkeit. Oder wenn man irgendwelche Bauklötze hat, dass man die in einer Regelmäßigkeit anordnen kann, aber nur, wenn sie eine bestimmte Anzahl haben. Wenn man einen zu wenig hat, dann fehlt in dem Dreieck was. Und was hat die eine Zahl, was die andere Zahl nicht hat? Also das hat mich schon immer interessiert, in irgendeiner Weise. Und so richtig in die Mathematik bin ich dann durch die Schule natürlich gekommen. Und dann habe ich aber nicht Mathematik studiert, sondern Informatik. Und dann ging es ans RISC. Das soll ich aber noch nicht erzählen.
Aber da, bei Professor Pauli war es sozusagen fast ein bisschen ein Oppositionsgeist, der sich dann an der Mathematik gehalten hat.
Naja, die Mathematik war immer meins, aber die Mathematik mit dem Computer war nicht meins. Ich habe, wie ich meine Dissertation fertig geschrieben habe, das war in Wien.
Bleiben wir noch vor der Dissertation. Eigentlich hätten Sie ein Unternehmen übernehmen sollen.
Achso, Sie spielen auf meine familiäre Vorgeschichte aus dem Innviertel, jetzt kommt schon das Innviertel vor, wie wir es eh schon gesagt haben, also Grüße an den Bürgermeister von Ried, die Stadt, also das, ich fühle mich sehr geehrt, dass mein Bürgermeister, jetzt bin ich nach Altenberg gezogen seit ein paar Jahren, aber mein langjähriger Bürgermeister da ist, ich weiß jetzt nicht, wo er sitzt, jedenfalls danke fürs Kommen. Da war es so, er hat meinen Vater natürlich noch gut gekannt, der wollte, dass ich den Betrieb übernehme. Das hat geheißen, Paule Wohnkomfort hat diese Firma geheißen. Mein Vater hat es auch ganz kurz gefasst, von einem 3-Mann-Betrieb auf über 100 Leute ausgebaut und hat halt sehr damit gerechnet, dass ich in die Firma gehe. Und auch ganz kurz das zusammengefasst, unser Abkommen war so, ich darf Mathematik studieren unter der Voraussetzung, wenn ich es nicht schaffe. Also damals war das nicht sehr formalisiert, ein Doktorat war nicht unbedingt das, was man a priori erlangen kann, nicht? Da hat man schon Ideen gebraucht, also das Scheitern war durchaus möglich und er hat eigentlich darauf gewartet, dass ich scheitert, weil dann war die Abmachung so, dann gehe in die Firma. Und für mich war das also der beste Ansporn, den man sich nur vorstellen kann. Und also da bin ich erst recht natürlich dann bei der Mathematik geblieben.
Das war eine Zeit, in der der Professor Buchberger ja schon längst mit der Mathematik unterwegs war, aber ihr auch trotzdem, auch wenn Ihre Biografie immer wieder erzählt wurde und bekannt ist, hat es im akademischen Bereich in Innsbruck begonnen, die wesentlichen Jahre?
Ja, das ist richtig. Also bei mir war das wieder anders wie bei meinen Kollegen. Bei mir war es so, dass ich im Gymnasium eigentlich an allem interessiert war, mit Ausnahme von Jus, was ich heute bedauere, weil ich natürlich heute verstehe, dass auch Jus ein hochstrukturiertes, sehr interessantes Fach ist oder sein kann. Und wie ich dann zu studieren begonnen habe, habe ich aus irgendeinem Grund, aus der Vielzahl der möglichen Interessen, es hat mich wirklich alles fasziniert, habe ich mir aus irgendeinem Grund gedacht, ich studiere Biologie. Und damals war die Inskription noch nicht computerisiert. Man war da in einer langen Schlange und am Ende war der Dekanatsbeamte, der hat dann das Formular ausgefüllt und die entscheidende Frage war, was wollen Sie studieren? Und wie ich in die Schlange hinein bin, wollte ich Biologie studieren und folgende Überlegung hat mich dazu gebracht, zum Schluss Mathematik zu studieren und das schließt unmittelbar an das an, was der Herr Pauler über die Frauen gesagt hat. Weil wie ich da mittendrin gestanden bin, habe ich mir Folgendes gedacht. Was werden meine Kollegen sagen oder meine Tanten oder vielleicht auch die Mädchen und so weiter, wenn ich sage, ich studiere Biologie und in meiner primitiven Vorstellung von Biologie habe ich mir gedacht, die Leute werden denken, das kann ja jeder studieren. Da die Schmetterlinge auswendig lernen und so weiter und so fort. Das ist eine primitive Vorstellung. Heute ist ja Biologie eine der hochstrukturiertesten Fächer, noch mehr fast wie die Mathematik und schwieriger. Aber so war halt meine Vorstellung. Und dann haben wir gedacht, was ist ein Fach, wo niemand sagen kann, das kann jeder Trottel studieren. Und da ist mir sofort die Mathematik eingefallen. Und wie ich vorne war und der mich gefragt hat, was wollen Sie studieren, habe ich gesagt, Mathematik. Und das hat mich das ganze Leben glücklich gemacht.
Also die Schlange war lang genug, um sozusagen in Ihnen die Frage nach der sozialen Geltung.
Jawohl. Und das war die letzte Chance. Ja, das war die letzte Chance. Ja? Und natürlich kann man sagen, das ist primitiv, aber das ist eben das Leben. Man hat intellektuelle Vorstellungen, da argumentiert man vielleicht über alles Mögliche, gute Gründe. Aber irgendwann kommt sozusagen die spontane Entscheidung aus einer tieferen Schicht des Bewusstseins, wo man merkt, da wird man glücklich. Mhm. Und ich bin mit Mathematik glücklich geworden und bin es bis heute. Und mein größter Wunsch ist, dass ich endlich irgendwann den Softwarepark abgeben kann, damit ich wieder voll mit meinen jungen Kollegen die Forschung betreiben kann.
Das ist ein Vorgriff. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen dort, wo Sie, weil man sagt, Sie sind ja mit der Untersuchung der Gröbner-Basen, oder Sie werden uns das noch kurz umreißen, haben Sie wirklich einen ganz großen Schritt gemacht und man könnte jetzt sagen, ja, oder viele können sagen, warum heißen die Gröbner-Basen und nicht Buchberger-Basen? Das hat irgendwie auch zu tun damit, und das ist für die Mathematik vielleicht ganz spezifisch, dass es sehr wichtig ist, wer welche Frage stellt oder wer welches Problem stellt. Ist das so?
Ja, schon auch. Natürlich, wer welche Frage stellt. Ich meine, es ist eher, in welchem historischen Anblick welche Frage im Gesamtumfeld des Bekannten eine offene Lücke charakterisiert. Und zwar möglichst natürlich eine, deren Schließung dann viele Konsequenzen für viele Teile der Mathematik hat. Und in meinem Fall war es also so, und ich versuche das kurz zu halten, obwohl die Anekdote eine längere war, dass eben mein Bestreben war, auch fertig zu werden mit dem Studium. Und wie Kollege Paule sagte, die Studienbedingungen damals waren grundsätzlich anders. Völlige Freiheit, was ich sehr schätze und auch heute noch sehr schätze, aber das hohe Risiko, völlig zu scheitern. Wir hatten Dropout-Rates in der Mathematik von 40% und mehr. Und es war nicht selbstverständlich, wie man ein Studium abschließt. Und deswegen war für jeden von uns schon einmal das Problem, wie kommt man zu einem Dissertationsthema. Ja. Und ich habe dann auch gesehen, irgendwann muss ich fertig werden. Ich habe mein Studium selber verdient als Programmierer. Eben damals habe ich 40 Stunden als Programmierer gearbeitet und eben nebenbei mein Studium gemacht. Und ich wollte fertig werden. Ich bin zum Herrn Grömner gegangen, das war einer der Professoren, habe gesagt, Herr Grömner, ich möchte jetzt fertig werden, was muss man da machen? Er hat gesagt, ja, Sie müssen eine Dissertation schreiben. Dann habe ich gesagt, ja, also welches Thema? Und so, ja, kommen Sie in meine Anleitungsstunde. Und da war ich dann dort und da bin ich viele Monate gesessen und es kam nichts. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das nächste Thema, das er sagt, das nehme ich. Also ganz gleich, ob es mich interessiert oder nicht, weil ich will ja fertig werden. Und das war dann das Problem, das man heute nennt, das Problem der Grömner-Passen. Das hat natürlich damals nicht so geheißen. Ich verschone Sie mit dem zu sagen, was das Problem ist. Aber im Wesentlichen ist es die Frage, wie man beliebige nicht-lineare Objekte beherrschen kann. Also nicht-lineare, ja, runde Dinge, Schnitte und so weiter, im allgemeinsten Fall. Und ich war insofern begeistert vom Problem, weil ich habe es sofort verstanden. Erstens, was bei mathematischen Problemen im Normalfall nicht der Fall ist. Und zweitens war ich Programmierer zu der Zeit. Und Grömner hat gesagt, er möchte eine mathematische Lösung des Problems, die so klar ist, dass man es auf heutige Computer, wir hatten damals ein Jahr erst den Computer in der Universität Innsbruck, dass man das Verfahren dann am Computer auch implementieren kann. Und da habe ich gedacht, das ist super, das passt genau in mein Leben und ich lasse den ganzen Leidensweg aus. In Mathematik ist natürlich über viele Strecken ein großes Leiden, wenn man ein Problem vor Augen hat und es nicht lösen kann. Also diese Zeit ist eine sehr harte Zeit, die man nur vergleichen kann, vielleicht mit dem, wenn man ein Musikinstrument lernt und die vielen Jahre durchgeht, bis man irgendwann einmal etwas spielen kann, was einem anderen gefällt. Und irgendwann, ich lasse diese Zeit also aus, habe ich dann gesehen, was die Lösung ist. Und habe dann das zusammengeschrieben und so weiter. Braucht es dann noch Monate in der Mathematik, um das zu beweisen, was man sieht sozusagen. Und habe das dann abgegeben und mein Lehrer hat das nicht angeschaut. Ja, also Grömner hat das nie angeschaut. Ich kann das beweisen, dass er es nie gesehen hat. Hat mir auch nie gesagt, ja, das ist jetzt die Lösung oder irgendwas. Sondern ich habe ein Schreiben bekommen von der Universitätsverwaltung, dass ich zum Rigorosum zugelassen bin und habe geschlossen, dass meine Dissertation angenommen sein muss. So war das damals in der guten alten Zeit. Und da war ich sehr frustriert, habe ganz andere Dinge in der Mathematik dann gemacht, in der Forschung, 10 Jahre lang. Und erst 10 Jahre später ist dann weltweit, haben Leute begonnen, sich mit ähnlichen Fragen zu befassen. Und ich bin dann drauf gekommen, dass ich die Antworten auf diese Fragen alle hatte, weil das alles aus meiner Dissertation gefolgt ist. Und das war dann explosionsartig sozusagen, ist das Interesse an meiner Arbeit gewachsen und geweckt worden. Und in diesem Augenblick habe ich verstanden, dass mein Lehrer mir zwar keine Streicheleinheiten gegeben hat. Der hat mir nur das Problem gegeben. Der hat mich nie gecoacht, der hat mich nie gelobt, der hat mir keine Hinweise gegeben, gar nichts. Aber er hat mir ein Problem gegeben, an dem er selber schon 25 Jahre gearbeitet hatte und wo ich als Junger nicht gewusst habe, dass das Problem wichtig ist und er wusste es. Ja. Und das habe ich dann empfunden als ein großes Geschenk, das mir mein Lehrer damals im Alter, wo ich heute bin, also über 60, dass der mir in einer halben Stunde 25 Jahre seines Lebens damals geschenkt hat. Das war der Grund, warum ich dann die Erfindung nach ihm benannt habe.
Bevor wir darauf zurückkommen, war das für Sie entscheidend auch im Aufbau Ihres eigenen Instituts später? Oder wie entwickelt sich, wie entstehen generationsübergreifende Teams, wenn wir schon immer wieder sagen, Forschung und Entwicklung ist so wichtig, wir wollen, dass dieser Faktor Kreativität sprießt und gedeiht und stimuliert wird? Dann müsste man sagen, war ja das eine etwas herbe Art, sozusagen den Faktor Kreativität zu stimulieren. Im ersten Moment war es eigentlich überhaupt nicht gegeben. Haben Sie das dann anders angewendet oder war das für Sie dann auch eine Art Kunstgriff später? Das könnte der Professor Faule erzählen, noch bevor Sie was sagen.
Da müssen Sie dann die nachfolgenden Generationen fragen. Ich habe sie immer so betrachtet, aber vielleicht sehe ich das natürlich völlig sozusagen verklärt. Ja. Das ist mir gedacht, ich muss für meine Leute schauen, dass das Umfeld besser wird. Aber
wie ist das? Ja, das Stichwort ist herbe Art. Also das ist ganz grandios und das beschreibt die Situation, wie ich zu Buchberger gekommen bin. Ich habe nach meiner Dissertation war ich verwöhnter Humboldt-Stipendiat in Deutschland, in Bayreuth, ohne jegliche Pflichten. Meine einzige Pflicht war zu forschen und ab und zu am Lehrstuhl aufzutauchen. Also das war paradiesisch. Die Sekretärin hat mir die Arbeiten getippt, die ich entworfen habe. Und dann bei Buchberger war so eine meiner ersten Fragen an ihn, an welche Sekretärin ich mich wenden kann, um meine wissenschaftlichen Arbeiten tippen zu lassen. Und er hat gesagt, das war schon dieses erste herbe Erlebnis, oder eins der ersten, es waren schon andere herbe Erlebnisse auch dabei. Na, bei uns tippt sich jeder die Arbeiten selber. Nicht? Wir haben den Computer, wir haben da Sprachen dazu, hat er mal Tech genannt und so weiter. Und dann hat er mir nur ein Handbuch in die Hände gedrückt, also da lernst du es, nicht? Und da fangst dann an und damit ist das Problem gelöst. Und so war er immer, nicht? Also es war dieses Mathematik mit dem Computertreiben, was ich durch ihn gelernt habe, dass das eine völlig neue Dimension zur Mathematik dazu bringt, dass die ersten Anfangsschritte, das, wenn Sie sagen herb, das ist eine super Beschreibung. Also es war damals, also für mich, ich bin eben nicht so aufgewachsen wie der Kollege Kauers. Ich habe das erst lernen müssen, so mit Mitte 20, nicht? Und da war es schon mühsam, muss ich sagen. Und vielleicht zum Abschluss von diesem Statement, der Buchberger war seinerzeit so weit voraus, dass ich als klassischer Mathematiker, nicht? Jetzt kommt das, was ich gesagt habe, wie ich mit meiner Thesis fertig war, in Wien war es damals so, da waren wir alle Mathematiker stolz, noch nicht den Computer brauchen zu müssen für die Arbeit. Nicht? Wir waren stolz, das mit Papier und Bleistift zu machen, nicht? Und beim Buchberger habe ich den Stolz also schnell verlernt, weil mir er vorgelebt hat, wissenschaftlich, was der Computer an Dimensionen ändert, am Mathematiktreiben entscheidend verändert. Wir werden auf das noch kommen. Aber das war ein Lernprozess, der sehr langwierig war. Und da war halt, wie bei vielen Dingen, war es so weit voraus, dass dieses Herbe schon sehr dominant war in meiner Anfangszeit.
Wenn man jetzt auf diesen Beitrag von Professor Buchbergers Algorithmus hört man immer wieder, ist eine Gleichung. Und eine Gleichung, inwiefern, um es ein bisschen abstrakter zu machen, ist jetzt eine Gleichung ein Modell der Wirklichkeit? Was darf man sich darunter vorstellen?
Ja, wenn ein Roboter zum Beispiel, der hier seinen Greifer hat, ja, der kann ich es nicht demonstrieren, also ich muss mich dann vorbeugen, wenn dieser Roboter mit seinem Greifer diese Flasche greifen möchte, und da steht ein Glas, dann ist das fundamentale Problem der gesamten Robotik ist, auszurechnen, wie die einzelnen Gelenke des Arms bis hin zu den Fingern im zeitlichen Ablauf sich verändern müssen, damit der Roboter hier herumfährt, das Glas nicht berührt, hier die Position der Finger genauso ist, dass er die Flasche so nimmt, dass die auch nicht rutscht. Der Druck so ist, dass die nicht zerbricht und auf der anderen Seite so groß, dass sie nicht rutscht. Und das ist natürlich nur, das kann man in einer vereinfachten Welt relativ leicht lösen mit sogenannten linearen Gleichungen, wenn alle Objekte linear begrenzt sind. Ja? Also der Tisch nicht rund ist, sondern eckig und das Glas nicht rund, sondern eben ein Quader und so weiter und so fort. Aber die Natur, vor allem auch die biologische Natur heute, ist natürlich hochgradig nicht linear. Und deswegen ist das ein typisches Problem, das eines von vielen Hunderten ist, wo es darum geht, dass man sogenannte nichtlineare Gleichungssysteme löst. Und lösen heißt, dass man die Gelenkstellungen findet, damit zum Schluss der Greifer von hier nach hier kommt, ohne dass hier was zerstört wird. Ja? Das ist ein sehr plastisches Beispiel. Nur natürlich Gleichungen treten überall auf. Zum Beispiel heute in der Kryptographie ist das Problem, wie man einen kryptografischen Code bricht, nicht nur für das Bundesheer, oder ist natürlich auch für die zivile Bevölkerung sehr wichtig, wenn man heute Mails überträgt und verschlüsseln möchte, dass das niemand lösen kann, dann verwendet man einen Schlüssel. Und da gibt es natürlich jetzt andere, die das attackieren wollen, die wollen den Schlüssel finden. Und im Wesentlichen, wenn man die Frage formalisiert, was es bedeutet, einen Schlüssel zu brechen, dann läuft das hinaus auf ein nichtlineares Gleichungssystem mit sehr vielen Unbekannten, so viele Unbekannte, wie der Schlüssel Bits, also einzelne Zeichen zwischen 0 und 1 hat, und eben nichtlineare Gleichungen, und in diesem Fall nicht mit Zahlen, weil Sie gesagt haben, also Pythagoras, alles ist Zahl, es ist eben nicht alles Zahl, oder mit ungewöhnlichen Zahlen, aber im Wesentlichen ist das auch wieder ein nichtlineares Gleichungssystem, und das zeigt eben die Kraft der Abstraktion in der Mathematik. Wenn man sich in der Mathematik mit gewissen fundamentalen Fragen sozusagen abstrakt befasst, dann ist die praktische Konsequenz, dass gerade solche Lösungen für eine Unzahl verschiedener, verschiedenartig aussehender, realer Fragestellungen anwendbar wird. Ja? Also je größer die Abstraktion, umso praktischer ist die Lösung, weil sie für viel mehr konkrete Situationen, Aufgabenstellungen anwendbar wird.
Das müsste dann heißen, Herr Dozent Kraus oder Herr Professor Pauli, dass die Abstraktion eigentlich das Ziel jedes Mathematikers ist, in einen möglichst hohen Grad von Abstraktion zu kommen, um dann allgemeingültiger zu werden. Ich formuliere es einmal ganz.
Das ist so. Aber ich will noch so was vielleicht einmal doch erklären, was Gröbner-Basen eigentlich machen. Also du hast erzählt, wofür man sie braucht. Ich denke, es ist davon abgesehen, dass sie so nützlich sind, auch interessant, wie das überhaupt funktioniert. Und ich kann es jetzt nicht in der Tafel in Einzelheiten vorrechnen, weil es keine Tafel gibt. Aber man kann sich es grob so vorstellen, wie wenn man, man sucht nach einer Gleichung und es gibt sehr viele Gleichungen, also es gibt unendlich viele Gleichungen, sie suchen nach einer ganz bestimmten, die irgendwas, die Lösung darstellt. Und das ist dann quasi die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nur, dass der Heuhaufen unendlich groß ist, das geht in der Mathematik, da gibt es wirklich unendlich große Objekte. Und in einem unendlich großen Heuhaufen was zu suchen, das können Sie nicht so machen, wie Sie das normalerweise machen, weil das würde unendlich lange dauern. Und das, was der Buchberger-Algorithmus macht, ist, diesen Heuhaufen neu zu organisieren. Der sortiert den in irgendeiner Weise so, dass anschließend, wenn der Heuhaufen sortiert ist, der Buchberger reingreifen kann und sagt, da ist die Nadel. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Verfahren, die sowas Ähnliches machen. Also es gibt dann andere Verfahren, die vorher entwickelt wurden, die sagen dann, ja, die Nadel, die müsste ungefähr in dem Bereich sein. Oder die sagen, an der Stelle ist was, das sieht aus wie eine Nadel. Aber es geht einen Schritt noch weiter, wenn man wirklich die Nadel dann bestimmen kann und sagen, hier ist sie. Und das kann er. Und das ist aber erst die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist, wenn der Heuhaufen gar keine Nadel enthält, dann findet er das auch raus. Und das ist das, was die anderen Methoden nicht können. Ja, weil er findet das in endlich vielen Schritten raus. Und wenn man es naiv machen würde, dann würde das eben unendlich lange dauern. Das ist der technische Grund, warum die Gröbner-Basen. Stimmt das? Super. Danke.
Kann man jetzt sagen, war die Zeit einfach reif dazu, oder es gab ja parallel, weil man damit ja tatsächlich den Bereich der Computermathematik betreten hat, nun schon auch vor einer gewissen Zeit, aber wissenschaftsgeschichtlich war die Zeit dafür reif, wurde hier etwas entdeckt und entwickelt und formuliert, was anderswo gleichzeitig, sowas gibt es ja auch schon im Schwange war, oder wie, liest man das heute?
Ja, darf ich das vielleicht ganz
wie man fragt.
Eine Minute verschieben, weil da waren ganz spannende Dinge, wo ich kommentieren muss. Du hast Kryptographie, also Verschlüsselung, angesprochen. Sie haben gefragt nach dem Abstraktionsgrad. Andere Antwort, das war eine konkrete Antwort in Bezug auf Gröbner-Basen. Eine andere Antwort wäre, man abstrahiert soweit das Problem, das erfordert, nicht, um das Problem zu lösen. Ein sehr bekanntes Problem ist das sogenannte Fermat, großer Satz von Fermat. Da hat sich herausgestellt, mehr als 300 Jahre haben die Leute gebraucht, das zu lösen. Und da hat sich herausgestellt, man muss also einen irrsinnig hohen Abstraktionsgrad erzielen, um verschiedenste Teile der Mathematik, die zum Teil auch neu entwickelt wurde, zusammenzuschließen und zur Lösung zu kommen. Andererseits gibt es Probleme, wo der Abstraktionsgrad nicht so hoch ist, allerdings wo eventuell Computermethoden eingehen. Und da ein Beispiel, was die Zuhörer vielleicht direkt interessiert, weil sie sich mit ihrer Erfahrung da verbinden können. Das RISC wurde eines Sommers, einige Jahre zurück, das war zur Zeit von diesem Briefbombenleger, mit folgendem Problem befasst. Es sitzt der Herr aus dem Militär da, zumindest einer. Das Problem war, das wurde uns von einer Zeitung zugespielt, und das Problem war, versuchen Sie, einen Text zu entschlüsseln, den der Briefbomber verfasst hat. Er hat in normalem Deutsch den Brief eingeleitet, damals mit wüsten Beschimpfungen auf den Bundeskanzler, das nebenbei erwähnt. Also es war uns klar, die Sache ist ernst. Ich habe auch mich sofort mit dem Innenministerium in Verbindung gesetzt. Und lange Rede, kurzer Sinn, das war ein verschlüsselter Text. Dieser Mann oder der Täter hat ein mathematisches Verfahren zum Verschlüsseln verwendet. Und man kann mit Stolz sagen, dass unser Innenministerium damals das dekodieren konnte. Also das ist direkt die Anwendung. Der Abstraktionsgrad war auf einer entsprechenden Schwelle. Die Methoden waren allerdings dafür geschaffen, um diese Schwelle zu überwinden. Nicht? Und diese Möglichkeit hat sich erst also mit folgendem Zusammenspiel ergeben. Mathematik zusammen mit dem Computer. Jetzt bin ich direkt beim Beantworten Ihrer Frage. Wo eben, das wollte ich bei meinem Eingangsstatement schon genauer ausführen, aber natürlich alles der Reihe nach, wo eben Buchberger entscheidende Rolle gespielt hat, auch in der historischen Entwicklung. Bei einer anderen Gelegenheit habe ich mir das genauer historisch angeschaut. Kurz war schon angesprochen, Jobs und Mathematik, also hochgestochene Mathematik treiben ist eine Sache, aber auch einen Job finden ist natürlich dann, da sitzen jüngere Kollegen im Publikum, ist eine andere Sache. Es hat sich dann mit dem Aufkommen der Computerei zur Überraschung der Mathematiker damals, Ende 60er, Anfang der 70er Jahre, vor allem in den USA, ein großer Push ereignet, also ein Szenarienwechsel durch den Computer. Da haben nämlich die hochgestochenen Mathematiker plötzlich Jobs bekommen. Das heißt, so hat sich die ganze Soziologie in unserer Wissenschaft verändert. Und das ist mir dann selber aufgefallen, wie ich mich mit der Geschichte befasst habe. Wir schauen da immer noch Amerika als großes Vorbild. Und man braucht gar nicht so weit schauen. Nicht? Wir haben also im Land nicht, Leute, die das vorhergesehen haben, die Entwicklung wesentlich mitbestimmt haben. Ich habe eben dann das nachvollzogen und nachgelernt, dass Buchberger seinerzeit schon versucht hat, hier bei uns in Europa diese Entwicklung vehement aufzugreifen. Er hat gesehen, wie wichtig und signifikant diese zusätzliche Dimension mit dem Computer ist, dass er mit aller Gewalt versucht hat, Dinge in diese Richtung zu lenken. Er hat das erste wissenschaftliche Journal gegründet im Gebiet etc. etc. Also das würde die Zuhörer langweilen, aber ich will herausarbeiten, dass es mir selber schwer gefallen ist, sozusagen zu sehen, wie weit er da eigentlich mit seiner Einschätzung voraus war. Und wenn mehrere Leute bei uns so gedacht hätten wie Buchberger, dann hätten wir also von diesem Technologie-Push wesentlich mehr früher abbekommen. Und das halte ich für ganz wesentlich jetzt historisch im Rückblick. Nicht? Dass also diese kritische Masse wird erreicht, wenn sich Vordenker dann in einem Netzwerk kurzschließen können. Er war damals dabei mit ein paar Weggefährten, aber heute in einem kleineren Ausmaß, und wir versuchen natürlich das nach wie vor umzusetzen. Aber das war für mich das Entscheidende. Jetzt Ihre Frage nach der Entwicklung vom Institut und sozusagen nach dem Erfolg Buchberger.
Ja. Wobei hier auch interessant ist, wenn man das Ganze, und es klingt ja immer wieder durch, doch wissenschaftsgeschichtlich ein bisschen als europäisch und europäische Geschichte, europäische Wissenschaftsgeschichte darstellt, dann kann man ja, und das lohnt sich, glaube ich, auch wenn man so von den prinzipiellen Kriterien der Mathematik, ihren Anforderungen und ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft ausgeht, zumindest ganz kurz einen Rückblick machen in die wirkliche Geschichte, also dorthin, wo quasi, es ist auch interessant, dass die Griechen eigentlich die Pioniere der Mathematik sind und nicht die Römer. Ich glaube, man darf es einmal so verallgemeinernd doch in den Raum stellen. Und wer sind da die maßgeblichen Euklid als der erste Mathematiker? Und dann geht es...
Soll ich kurz...
Bitte, ja.
Vielleicht, bitte.
Ein Satz dazwischen, weil Sie sagten, dass es nicht die Römer waren. Es gibt die These, dass das Römische Reich daran zugrunde gegangen ist, weil sie die römischen Zahlen verwendet haben und man damit nicht gescheit rechnen kann.
Ja, das kann ich stützen. Also das,
und das ist mehr als eine Anekdote.
Das ist natürlich
für jeden, weil absolut. Jeder dieses Stolpern dann nachvollziehen
kann. Absolut, das ist sicher. Mehr als eine Anekdote.
Das ist natürlich eine Behauptung, die man weder beweisen noch widerlegen kann. Aber es ist zumindest plausibel.
Absolut.
Was ist es das dann für unser Denken, wenn wir auch wissen, dass zum Beispiel die Zahlen, also gerade im Griechischen oder im Hebräischen, die Zahlen ident sind mit den Buchstaben? Das muss ja auch das Denken anders beeinflussen, als wie wir es heute gewöhnt sind.
Ja, und ich glaube, deshalb waren die Chinesen eigentlich noch vor den Griechen weiter in der Mathematik, weil die mit ihren Buchstaben keine Ordnung hatten. Sie hatten kein Alphabet, sondern sie hatten einfach ihre ganz Tausenden von Zeichen. Mhm. Und deshalb waren sie gezwungen, ein Zahlensystem sich auszudenken, das wirklich für die Zahlen gemacht ist. Und konnten nicht einfach sagen, naja, wir haben schon die Buchstaben, die nehmen wir einfach. Und deshalb hatten die damals schon ein Dezimalsystem, als es das in Europa noch nicht gab. Also das Dezimalsystem mit verschiedenen Ziffern.
Sehr gut. War ein kleiner Exkurs vor allem über das Handicap der Römer. Danke.
Ja, aber das ist schon voll drauf am Thema. Nicht? Also die chinesische Mathematik, da ist meines Wissens nach, ist mir dabei, das aufzuarbeiten. Das ist noch nicht so klar, wie weit die Vorreiter waren, also im Sinne der modernen Mathematik, meines Wissensstands nach. Wo es bei uns beginnt, ist sicherlich, Sie haben am Anfang der Veranstaltung Pythagoras erwähnt, alles ist Zahl. Da war kurz davor der Thales, nicht? Aus der Schule sind viele mit dem Satz von Thales, nicht Halbkreis, rechter Winkel drinnen, traktiert worden. Das war sein Lehrer, also das ist Thales ist 600 vor Christus, Pythagoras 500 vor Christus, Sie haben Euklid erwähnt, 300 vor Christus. Da war also sozusagen das zündend Neue, auch im Kurzdurchlauf, die Idee, also sehr wichtig, die philosophischen Ideen. Nicht jetzt die Babylonier, die Ägypter haben selbstverständlich mathematische Rezepte verwendet, anders wäre es nicht möglich, Sie haben im Vorspann das Bild der Pyramide gesehen, derartige Bauwerke zu erstellen, da ist natürlich Mathematik drinnen. Die griechische Mathematik hat aber das durchdrungen und in anderer Weise aufgearbeitet. Das kann man jetzt vielleicht im Detail nicht auseinanderlegen. Ganz entscheidend ist aber immer der Standpunkt, den man der Sache gegenüber einnimmt. Ähnlich wie in der Kunst ist es auch hier so, dass die Sichtweise der Dinge ganz entscheidend die Dinge vorantreiben. Wie der Herr Kauers gesagt hat, das Zahlensystem der Römer, jetzt vereinfacht dargestellt, das war derartig umständlich, dass dann trotzdem, nicht? Man hat ja das erkannt, nicht? Der römische Kaufmann, der muss ja da bei jeder banalen Rechnung furchtbar geflucht haben, auf Römisch oder was auch immer, nicht? Dieses auf Latein geflucht haben, wie furchtbar da diese Rechnung war, durchzuführen. Und dann ist ein Italiener draufgekommen, der hat das auf Reisen, darum ist ja der Austausch so wichtig, wir reisen auch viel in der Wissenschaft, draufgekommen, dass im arabischen Raum, da gibt es eine ganz andere Methode, eben diese Zahlen, egal welche Symbole man schreibt, aber die Idee war ganz eine andere, nicht? Unser Rechnen, das Einführen der Idee, dass man einen Dezimalpunkt einführt und dass man sagt, wenn was an der zweiten Stelle steht, ist es die Anzahl der Hunderter. Das ist so ein entscheidender Fortschritt, das hat aber so banal, der für uns ist, hat es von den Griechen, nicht das 600 vor Christus bei Thales, bis 1200, also Mittelalter eigentlich fast noch, das sind aber Geschichtswissenschaftler, die das besser wissen, der Fibonacci, der Italiener, hat es 1200 in einem Rechenbuch die nicht-römischen Zahlen propagiert, also die arabisch-indischen Zahlen. Und man stelle sich vor, das sind 1800 Jahre, um einmal diese Entwicklung durchzuführen. Und da sind wir in der Mitte der Mathematikgeschichte. Ich weiß nicht, wie weit Sie die Geschichtsdarstellung haben wollen.
Vielleicht nur in einem noch, weil das ja interessant ist und weil auf dem das aufbaut, was wir dann als Paradigmenwechsel oder wie auch immer zur Computermathematik betrachten. Darum möchten wir da ein bisschen mit offener Zeit ein bisschen den Vorbau haben. Dann war schon auch ein maßgeblicher Treiber die Dringlichkeit der Navigation. Also gerade im Zuge der großen Seefahrten.
Es waren dann, also in dieser Zeit, also man hat dann rechnen können, hat versucht, Gleichungen zu lösen, nicht linear, also nicht mit Geraden, sondern es waren so die ersten Versuche in Richtung Buchberger, also algebraische Gleichungen zu lösen. Algebraisch heißt nicht gerade, sondern was gekrümmt ist, was in der Natur eher vorkommt. Das war dann 1500 herum die ersten Erfolge. Man hat es gebraucht, weil man eben auf der Erdkugel, da hat man doch dann die eingesehen, dass man nicht in der Ebene Navigation betreibt, sondern auf der Erdkugel hat er spezielle mathematische Probleme lösen müssen. Und diese Ingenieursprobleme haben dann wesentlich, Sie haben gesagt Paradigmenwechsel, die Sache vorangetrieben. Man hat dann Mann heißt, also Leute um Newton, Leibniz, aber nicht nur diese beiden Giganten, sondern viele andere im Verein, wie es auch heute ist, das Zusammenwirken der Mathematiker, hat die sogenannte Differential- und Integralrechnung, die viele von Ihnen aus der Schulzeit noch mit voller Begeisterung sich erinnern, nicht die Differential- und Integralrechnung erfunden. Und das hat also dann sozusagen, in dieser Zeit haben die Mathematiker eher sich so dargestellt, sie lesen im Buch der Natur, nicht? Und versuchen sozusagen dem lieben Gott über die Schulter zu schauen und zu dekodieren, was eigentlich vorgegeben ist. Das war aber auch schon beim Pythagoras eigentlich da, nicht? Das alles ist Zahl. Das war die erste große Abstraktion, wo der Pythagoras vermutet hat, nicht? Das auf dem Musikverhältnisse, Seiten zueinander, hat er vermutet, dass Mathematik zur Naturbeschreibung verwendet werden kann, nicht? Was dann später exekutiert worden ist, zur Zeit Newton, Leibniz und so weiter, aus den Dringlichkeiten.
Das ist die große Diskussion zwischen Erfinden und Entdecken. Also etwas zu entdecken, was im Prinzip a priori schon gegeben ist und auch eigentlich nur entdeckt werden kann oder dem Erfinden, wo wir dann ein bisschen beim Genie-Gedanken sind, wo wir Bleistift und Papier brauchen.
Jawohl, da können Sie jetzt die Mathematiker, die hier sitzen, fragen, der eine wird so sagen, der andere wird so sagen. Ich war Zeuge, da ist nach einem Vortrag von Herrn Buchberger, sehr bekannter US-Mathematiker, der Dick Eiske, aufgesprungen und hat gesagt, ja, du hast gesagt, konstruiert und es ist doch entdeckt und erfunden und dann ist gekämpft worden. Also das ist nach wie vor ein heißes Thema. Wo wirklich ein Paradigmenwechsel dann drinnen war, ist dann von dieser Ingenieursmathematik und im Lesen, im Buch der Natur lesen, ist dann sozusagen, wie Sie gesagt haben, der Geniegedanke, da sind Leute aufgetaucht, die in der Mathematikgeschichte ganz schillernde Figuren sind, zum Beispiel ein gewisser Herr Galois, der mit 20 Jahren beim Duell gestorben ist, der also einen entscheidenden Paradigmenwechsel in der Mathematik herbeigeführt hat, nicht? Also in Bezug aufs Gleichunglösen, da sind wir also wieder beim Thema, nicht? Wo dann festgestellt wurde, das ist irgendwie von vielen Historikern, der Beginn, Mathematik zu treiben, aus sich heraus. Nicht jetzt im Buch der Natur lesen, sondern aus abstrakten Geisteskonstruktionen heraus. Nicht? Das war einer dieser wesentlichen Paradigmenwechsel, die man vollziehen kann. Nicht? Und der nächste ist eigentlich schon Mathematik mit dem Computer.
Haben Sie, Herr Professor Buchberger, auch dieses Erlebnis gehabt, das immer wieder in der Mathematikgeschichte beschrieben wird, dass Axiome sozusagen wesentlich später erst dann vom Leben oder von den Naturwissenschaften oder wo auch immer bestätigt werden? Also Grundaussagen, die man formuliert hat?
Na, ich glaube, da ist sehr wichtig, dass man mal folgende einfache Klarheit schafft. Wenn ein Mensch, jeder von uns, sich mit der Realität auseinandersetzt, also wir sitzen jetzt zum Beispiel hier und ich sehe da diese Flasche, ja, dann sind da im Wesentlichen drei Schritte zu unterscheiden, die man in ihrer Funktion wirklich unterscheiden muss. Das eine ist das ist die Beobachtung dieser Flasche durch meine Sinne. Im Augenblick sind es die Augen, aber ich könnte sie auch hören, zum Beispiel, wenn ich sie fallen lasse oder hier auf den Tisch stelle. Das ist also die Beobachtung durch die Sinne. Und die Beobachtungen werden gespeichert. Also ich habe jetzt gesehen, diese Flasche ist hier und dieses Glas ist zum Beispiel hier und mein Arm ist hier. Das ist alles Beobachten, das ist noch keine Mathematik. Aber jetzt kommt der Punkt, wo mein Nervensystem, zum Schluss möchte ich handeln. Ich möchte wirklich diese Flasche greifen, ohne dieses Glas umzuschmeißen. Das ist ja als Mensch auch ein Problem, nicht nur für einen Roboter. Ja? Jetzt kommt der Punkt, wo im Nervensystem was passiert. Aus diesen Beobachtungen, die ich gemacht habe, wird sozusagen ohne Beobachten, nur durch Denken, in diesem Fall unbewusst, oder wir sprechen das nicht aus, wird sozusagen gerechnet, welche Bewegungen ich ausführen muss, dass ich da herumkomme und das dann so greife. Also erstens ist Beobachten, zweitens ist Denken und das dritte ist das Handeln. Und was immer wir machen im Wachbewusstsein, hat diese drei Schritte. Diese können sehr einfach sein oder sehr kompliziert. Wir beobachten jahrzehntelang, wie sich Körper bewegen in der Schwerkraft und so weiter. Tausende beobachten, die wir dann auch in Gesetze fassen. Und jetzt kommt das Problem, dass man die Rakete genau in dem Winkel schießt, dass mit so und so Geschwindigkeit, dass nach so und so viel Zeit der Satellit genau diesen Orbit einnimmt. Ja? Da ist da ein Wunsch. Wir haben tausende Beobachtungen aus der Vergangenheit. Und jetzt ist das Problem, zu rechnen, nicht zu beobachten, da gibt es nichts zu beobachten, vorauszurechnen, wie muss ich die Rakete ausrichten, mit welcher Geschwindigkeit, damit ich sicher sein kann, dass das dahin kommt. Das heißt, auch in kompliziertesten technischen Verhältnissen heute sind immer diese drei Schritte, also tausende Beobachtungen akkumuliert in Theorien, physikalischen. Und dann kommt der Punkt, wo wir ein Problem lösen wollen, also eine Handlung setzen wollen in voraussehbarer Weise. Und zwischen dem Beobachten und dem Handeln setzen ist das Denken. Und das ist die Mathematik. Ja? Und entschuldige, jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ich kann sie jetzt beantworten.
Nein, ja. Weil Sie sich so auf der Frage genähert haben. Die Frage war, weil es immer wieder in der Mathematikgeschichte quasi die Formulierung von Axiomen oder Grundaussagen gegeben hat, wo man dann frappierend gesagt hat, aha, wesentlich später ist das, was hier sozusagen erdacht oder erdacht, wenn man schon denkt, wurde eingeholt.
Okay. Also nachdem ich das jetzt ganz einfach gesagt habe, was bei jedem von uns ständig passiert, dass das drei verschiedene Schritte sind, beobachten, denken und handeln, ist es eben so, solange man beobachtet, zum Beispiel in der Physik, gewisse Messungen macht und dann versucht, ein Gesetz hineinzudenken, ist man sozusagen in dem Stadium, wo man das Abbild der Natur versucht. Man nennt das in der Mathematik zu modellieren oder in der Wissenschaft, man nennt das ein Modell zu machen. Das dann so ist, dass wenn man daraus Schlüsse zieht, mit geschlossenen Augen, ohne Sinne, nur durch das Denken, dass das, was geschlossen wird, zum Schluss, wenn man es interpretiert, wieder wahr ist in derselben Realität. Das heißt, die Basis für korrekte Handlung ist. Ja. In diesem Stadium ist die Mathematik so, dass sie in Verbindung mit dem Beobachten, also zum Beispiel in Verbindung mit der Physik, sozusagen Modelle versucht zu kreieren. Da sind wir noch nicht bei den Axiomen. Aber jetzt gibt es die andere Situation in der Mathematik, die historisch relativ später gekommen ist, die aber heute ganz im Vordergrund ist, bis hin zu dem, was man heute Software Science nennt. Ja? Software, Computerei, Informatik in meinen Augen ist ein Teil der Mathematik, ein sehr, sehr interessanter, hochdifferenzierter und Software Science, ja? Bis hin zu Software Science ist ein anderer Gesichtspunkt in den Vordergrund getreten und jetzt komme ich zu den Axiomen. Dass man sagt, wir vergessen einige Zeit lang in der Mathematik, woher unsere Beobachtungen kommen. Wir stellen einige einfache Zusammenhänge zwischen Begriffen, zum Beispiel den Begriff des Enthaltenseins, ja, ist ein Begriff, ja, irgendein Objekt ist einem anderen enthalten. Über diesen Begriff, ein fundamentaler Begriff, im menschlichen Leben, dass ein Objekt im anderen aus der Flasche ist in der Kiste enthalten und der Kiste ist im LKW enthalten. Also das Enthaltensein erscheint ein irrsinnig primitiver Begriff. Ja. Dass man über diesen Begriff, ohne dass man etwas beobachtet, einmal ein paar Eigenschaften aufstellt. Zum Beispiel folgende Eigenschaft. Wenn es zwei Objekte gibt, A und B, dann gibt es auch ein Objekt C, das so beschaffen ist, dass für alle Objekte x, x in c liegt, genau dann, wenn x entweder in a oder x in b liegt. Ob Sie das jetzt lustig finden oder langweilig oder sowas, ja, ist völlig wurscht. Ja. Jemand sagt, ich stelle das einmal als, ja, das nennt man ja ein Axiom, ja, über den Begriff Enthaltensein. Und interessanterweise, wenn man über diesen Begriff zum Beispiel des Enthaltenseins insgesamt, ich sage 10 so ähnliche Axiome aufstellt, dann kann man, und das war eine der größten Leistungen des 20. Jahrhunderts, dann kann man aus diesen 10 Eigenschaften, die dieser Begriff des Enthaltenseins hat, ohne dass die jemals irgendwo beobachtet wurden, kann man alle Sätze, die es in der Mathematik bisher gegeben hat, ableiten. Das ist das, was man die Mengenlehre nennt. Okay? Und da ist jetzt überhaupt nicht die Frage, ob diese ersten Sätze aus irgendwelchen Beobachtungen kommen. Aber der praktische Vorteil ist das, also dieses Spiel kann man treiben wie ein Spiel, also mit Papier und Bleistift, wir unterhalten uns königlich mit solchen Dingen. Kompliziert ist, die Sätze aus diesen einfach erscheinenden Axiomen abzuleiten. Aber das Interessante ist das Praktische, dass sobald man irgendwo eine Realität findet, wo diese ersten paar sogenannten Axiome gelten, also wenn man irgendwo einen Begriff von Enthaltensein findet, die Flasche ist enthalten in der Kiste und die Kiste ist enthalten im LKW und der LKW ist im Garage, und dann checkt man, ob für diesen konkreten Begriff aus der Natur, aus der Beobachtung, diese 10 Axiome gelten, dann kann man sicher sein, dass alle hunderttausende Eigenschaften, die man aus dem auf Vorrat abgeleitet hat in der Mathematik, dass die alle hunderttausende mit Sicherheit in dieser Realität gelten werden auch. Ja? Okay? Und das ist der Charme des axiomatischen Denkens in der Mathematik, der natürlich relativ spät eingesetzt hat. Also bis vor, würde ich schätzen, 200, 300 Jahren. Aber natürlich besonders dann im letzten Jahrhundert ist der axiomatische Gesichtspunkt sehr in den Vordergrund gerückt worden. Und der spielt heute zum Beispiel in der Software Science eine ungeheure Rolle. Ja.
Und diese, weil sie also so für die Computermathematik stehen auch, die hat ja auch mit sich gebracht eine enorme Beschleunigung sozusagen des Rechnens.
Ja, ich meine, das ist klar. Meine Computer sind dazu da, dass wir schnell rechnen und immer schneller. Ich glaube, das ist uns allen klar. Der Begriff der Beschleunigung hat allerdings noch eine sehr dramatische Realität in der heutigen Zeit. Und das möchte ich so erklären. Mit diesen 3 Schritten, beobachten, denken, handeln, beobachten, denken, handeln, das ist das, was wir ständig tun. Ja? Und die Wissenschaft als Ganzes, ich rede jetzt nicht nur über die Mathematik, ist nichts anderes als eine Kultivierung dieser 3 Schritte. Kultivierung des Beobachtens, wie wir beobachten, wie wir denken, wie wir handeln. Die Kultivierung des Beobachtens sind die Naturwissenschaften, das Messen, die physikalischen Beobachtungen in Gesetze fassen sollte. Die Kultivierung des Denkens ist die Mathematik, und die Kultivierung des Handels vereinfacht ist dann die technischen Wissenschaften. Und jetzt möchte man Folgendes meinen, dass wenn man mit primitiven Mitteln beobachtet, mit primitiven Mitteln denkt und dann mit primitiven Mitteln handelt, und man handelt 2-mal, man handelt 3-mal, man handelt 10-mal, dann hat man 10-mal so viel geschafft, wie wenn man 1-mal den Zyklus durchgeht. Okay? Aber man muss sehen, dass in der Geschichte der Wissenschaft alles, was in der Wissenschaft durch diesen Zyklus erfunden wurde, auch angewendet wird, um das Beobachten, das Denken und das Handeln selber effizienter zu gestalten. Also zum Beispiel die Erkenntnisse der Optik in der Physik, die wurden natürlich dazu angewandt, dass man möglichst bald eine Lupe erfunden hat, ein Mikroskop, ein Teleskop. Ja? Und die Beobachtung und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Methode wurden natürlich eines Tages, 1930, 40 und so weiter, verwendet, um das Denken zu automatisieren, zu beschleunigen, der Computer. Und jetzt tritt Folgendes ein, dass wir heute jedes Mal, wenn wir durch diese Spirale durchgehen, die Effizienz der Spirale schneller wird. Deswegen wird auch die naturwissenschaftlich-technisch-wissenschaftliche Entwicklung immer schneller. Es ist nicht so, dass wir nur subjektiv meinen, dass die Welt schneller wird, weil wir älter werden. Das ist die psychologische Erklärung, warum man glaubt, es wird alles schneller, weil man eben ein Jahr relativ zu 70 Jahren ist natürlich nichts und ein Jahr relativ zu 2 Jahren ist die Hälfte des Lebens. Nein, es gibt auch einen objektiven Grund, warum unsere Zeit ständig wirklich schneller wird, weil der Zyklus des wissenschaftlichen Erfindens auf sich selber angewandt wird und damit bei jedem Durchgang mehr erzeugt werden kann, auf schnellere Weise erfunden werden kann, sodass man mit den Generationen der Handys gar nicht mehr nachkommt, die zu kaufen. Ja? Okay? Und das ist sozusagen ein objektiver Grund, da könnte man sehr große Angst bekommen, weil wenn sich etwas ständig beschleunigt, irgendwann wird es uns zu viel. Das ist dann ein soziologisch-philosophisches Problem.
Aber Sie stehen ja damit ein bisschen trotzdem im Fokus dieses Phänomens, das Sie soeben erklärt haben, beziehungsweise versuchen, das auch nutzbar zu machen. Eben in der, im Risk und in der Grundlagenforschung. Wie weit, dafür ist ja Hagenberg, muss dazu sagen, dass das Risk im Teil der Johannes Kepler Universität ist, aber dazu ist dieses, ich nenne es mal Biotop draußen, Hagenberg, ist ja schon ein Phänomen für sich. Wie weit versucht man dort diesen Faktor der Beschleunigung tatsächlich erstens dem gerecht zu werden und ihn vielleicht in der einen oder anderen Form noch zu gestalten? Ganz generell gefragt.
Ich versuche, also nach dem Abstrakten versuche ich konkret zu werden, aber bevor ich versuche konkret zu werden, das ist nicht so klar, ob es gelingt. Aber das Abstrakte, ich glaube, da haben Sie jetzt nach der Schilderung Buchberger diese Beschleunigungsspirale gesehen, wo die Dynamik der Computerei herkommt. Das ist eigentlich einmal abgelöst vom Computer, das hat mit Denken zu tun. Das hat also wieder mit der Methodik, wie man die Dinge sieht, das ist ein sozusagen ein Paradigmenwechsel, dass man in immer höhere Zyklen über die Dinge selber wieder nachdenkt. Das bringt die Dynamisierung herein. Und als Gerät dazu verwendet man den Computer. Aber die Methodik, das ist das, was das Entscheidende ist. Und da haben Sie jetzt ein Gefühl vermittelt bekommen, das ist ja sehr abstrakt, das ist aber mindestens so anwendbar, wie es abstrakt ist. Und da versuche ich Ihnen jetzt zwei Anwendungsbeispiele, die Versuch möglichst konkret zu fassen, zu geben. Der Herr Kauers, glaube ich, kann auch aus seiner Forschung das eine, was ich meine, besser beleuchten. Die eine Anwendungsschiene, die ich ganz deutlich jetzt für die Mathematik selber sehe, ist Anwendung dieser Art zu denken, Denken über das Denken, das Algorithmisieren, das heißt also Schritt für Schritt Methoden zu finden, die Schritt für Schritt funktionieren auf eine unendliche Klasse von Problemen, dass man diese Dynamik, diese zusätzliche Energie, die Beschleunigung, die man gewinnt, dazu verwendet, das Wissen der Mathematik, direkt jetzt auf die Mathematik angewendetes Wissen zu vermehren. Also es wird mehr mathematisches Wissen erzielt, es werden weitere mathematische Methoden hergeleitet, die wieder alle möglichen Anwendungsmöglichkeiten dann mit sich bringen. Um das zu illustrieren, was wieder sehr abstrakt ist, Folgendes. Das habe ich nie gedacht, dass mir das passiert sozusagen, dass mir eine Anwendung passiert. Meine Forschung, ich erkläre das gar nicht, ist auf eher einmal nicht direkt anwendungsnahen Gebieten. Aber ein Dissertant von mir hat in seiner Doktorarbeit ein Programmpaket erstellt, mit dem er gewisse Formeln herleiten kann. Und zu meiner großen Überraschung war er in der Lage, eine Formel herzuleiten, die eingesetzt wird, um folgendes Problem zu lösen. Sie haben eine Antenne und Sie wollen die Antenne so aufstellen, dass also das Werkel, sei es ein Radio, ein Fernseher, was auch immer, möglichst störungsfrei funktioniert. Sie kennen das mit einem tragbaren Fernsehgerät, die Zimmerantenne, nicht, wenn man es in dem Eck hat, funktioniert, da geht der ORF1 besser einer als woanders. Und jetzt zur Mathematik zurück. Mit dieser Maschinerie Formeln abzuleiten, hat sich herausgestellt, kann man das Problem des Einrichten von Antennen viel besser lösen als durch alle anderen bekannten Methoden. Also diese Methode, wo diese Formel verwendet wird, wurde in Europa bereits patentiert. Derzeit ist bei der Patentanmeldung in den USA. Ich soll es also gar nicht so öffentlich machen, weil das im Prozess ist, aber es ist ein wichtiges Anwendungsfeld, was also überhaupt nicht jetzt einmal mit einer Art von Forschung erzielt wurde, wo man sagt, Problem ist vorgegeben, Einrichten von Antennen. Es ist also durch Umweg erzielt. Aber durch Umweg, dieser Umweg war möglich durch die Abstraktion.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich dann auf jeden Fall zurückkomme. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich glaube, das haben Sie vorgeschlagen vom Dozenten Kraus, den Sie
ja, das
Sie
da Spannende an dem, was Peter erzählt hat mit den Antennen, ist, dass das Werkzeug, das da verwendet wurde, um das zu lösen, gar nicht dafür gemacht war. Sondern das war ein allgemeines Werkzeug. Und damit kann man 1000 andere Sachen auch machen, die überhaupt nichts mit Antennen zu tun haben. Und was man also normalerweise, wie man vorgeht, wenn man ein Problem löst, das von irgendwo herkommt, dann muss man drei Schritte durchführen. Das erste ist, man muss das Problem in seine Sprache übersetzen, in die Sprache, mit der man umgehen kann. Und wenn man das gemacht hat, dann muss man es da lösen. Und als drittes muss man dann seine Lösung wieder in die Sprache des quasi des Auftraggebers zurückübersetzen. Und was wir machen, ist dieser zweite Schritt, das Lösen in unserer Sprache. Und dann können natürlich von überall her die Probleme kommen, das ist uns völlig egal. Ich stütze mich dann hauptsächlich auf die Probleme, die in der Mathematik selbst auftreten, weil die sind am leichtesten zu übersetzen. Und mich interessiert das Übersetzen nicht so sehr und das Zurückübersetzen, sondern dieser zweite Schritt, wo es um die Algorithmen und um das Rechnen geht. Und da haben wir kürzlich etwas bewiesen, was sehr spektakulär war und was ich Ihnen gerne hätte vorführen wollen an einem dreidimensionalen Modell. Das hat mit Würfeln zu tun, die man so aufeinander stapeln muss. Und ich habe auch das ganze Wochenende damit verbracht, Origami-Würfel zu basteln aus Papier. Aber meine Kollegen haben am Montag gesagt, dass sie so schlecht aussehen, dass das vollkommen peinlich wäre, wenn ich die hier. Deshalb müssen Sie es sich jetzt so vorstellen, dass es eine gewisse Anordnung von, also ein kombinatorisches Problem, eine gewisse Anordnung von Würfeln, die gewisse Symmetrien haben und von denen es dann die Frage ist, wie viele mögliche Anordnungen gibt es da, wenn man eine gegebene Anzahl von Würfeln hat. Und wenn die Symmetrien erfüllt sein sollen, dann kann man das so machen und das sind verschiedene. Und da gab es eine Formel, 1982 ist die vermutet worden, die das aussagt, wie viele Möglichkeiten es da gibt, das zu solche Konfigurationen zu bauen. Ja, und die haben wir bewiesen. Die ist 30 Jahre offen gewesen, da haben viele Leute versucht, das von Hand zu beweisen, traditionell mit Papier und Bleistift, so und das geht natürlich nicht, weil die Formel an sich ist zwar sehr einfach, die kann man in einer Zeile hinschreiben, das ist eine Summe und ein Produkt, das sieht ein bisschen abschreckend aus, wenn man das erste Mal sieht, aber das geht im Prinzip. Das Problem ist, der Beweis ist viel komplizierter. Also der Beweis, den wir gefunden haben, der würde, wenn man ihn ausdrucken würde, ungefähr 1 Million Seiten Papier brauchen. Einfach nur mit 1 plus und 5 und so. Und das ist ein kompliziertes Ding. Das liest natürlich kein Mensch. Das kann man auch nicht publizieren in einem Journal oder so. Aber das kann man ausrechnen. Und damit ist das Ding bewiesen. Und da sind dann manche Leute sehr glücklich drüber und andere weniger glücklich. Das hängt halt davon ab, was man wissen will. Ob man wirklich wissen will, dass das Ding stimmt, die Vermutung stimmt, das wissen wir jetzt, weil wir haben es ja bewiesen. Der Computer hat es bewiesen und diesen Beweis, diesen großen Beweis auszurechnen, war eine ziemlich schwierige Sache. Aber jetzt, wo er da ist, kann man das leicht überprüfen, dass das wirklich ein Beweis ist. Natürlich nicht mit der Hand, sondern braucht man auch wieder ein Programm, aber das kann man leicht schreiben, das kann ein Student auch schreiben. Also man muss das ein bisschen erklären, was das bedeutet, aber man kann das leicht machen. Es gibt aber jetzt die einen und die anderen. Die einen, wie ich gesagt habe, die nur wissen wollen, ob die Formel gestimmt hat, die sind jetzt froh, weil es gibt jetzt einen Beweis. Und dann gibt es die anderen, die wissen wollen, warum die Formel stimmt. Ja, ja, die müssen weitersuchen.
Ich glaube, was daran deutlich wird, nach dem, was Sie gesagt haben, ist, dass, um es aufs einfach runterzubrechen, dass Grundlagenforschung eben nicht, was es, wie es oft dargestellt wird oder auch gemeinhin verstanden wird, ein bisschen lapular ist, sondern dass Grundlagenforschung erst diese Polyvalenz oder diese Vielseitigkeit oder diese Möglichkeit unzähliger tatsächlicher anwendungsorientierter Modelle bringt. Die Frage ist jetzt konkret, Grundlagenforschung steht ja, ist oft schwer zu argumentieren. Wie geht es Ihnen damit, wenn anwendungsorientierte Forschung, Sie haben es sozusagen ein bisschen als so muss man es nicht machen oder so wäre es zu eng gefasst, wenn ich sage, ich habe ein ganz konkretes Problem und dafür bastel mir irgendwas, sondern der Weg über die, ich nenne es radikale Geisteswissenschaft der Mathematik, einem sehr hohen Abstraktionsgrad, ist erst der, der das bringt, was wir möglicherweise als Innovationsvorsprung brauchen und auch definieren. Wie geht es Ihnen da mit der Grundlagenforschung?
Ja, es geht uns sehr schlecht, ne? Psychologisch geht das sehr schlecht, weil immer wenn jemand fragt, was macht ihr da eigentlich, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man erklärt ihm wirklich, was wir machen, und dann brauchen wir Tage, Jahre, nämlich so viele Jahre, wie wir selber gearbeitet haben, um auf diesen Abstraktionslevel zu kommen, dass man überhaupt in dieser Begriffswelt leben kann. Okay? Die Zeit hat man natürlich nicht, wenn ich den Herrn Wirtschaftskammerpräsident Leitl treffe auf der Straße und er sagt, dass er Bonner Softwarepark super, nicht 1000 Arbeitsplätze und so weiter, aber was macht ihr eigentlich so in der Mathematik? Ja? Dann habe ich nicht die Zeit, ihm das wirklich zu erklären, diese, auch diese Leidenschaft, ja, diese Leiden, die Leidenschaft und auch die ungeheure Freude, wenn man irgendwas auf dieser abstrakten Ebene dann sieht und es sogar gelingt, das zu beweisen oder sogar gelingt, einen Algorithmus zu finden, der solche Beweise finden kann. Und das sind diese Stockwerke. Und es ist ein ungeheurer Genuss, der nur vergleichbar ist mit Musik und anderen Kunstrichtungen. Also es geht uns schlecht, wenn wir erklären sollten, was wirklich die Faszination ist. Ja? So, dann haben wir die andere Möglichkeit. Wir erklären das so, dass man in dieser Hektik, die ein Wirtschaftskammerpräsident auf der Straße hat, wenn man ihm begegnet, dass man ihm in zwei Sätzen sagen kann, was wir da eigentlich machen. Ja? Dann ist allerdings das Problem das, dann wird es wieder so einfach, dass er sagt, ja, das ist eh trivial. Also Beispiel, er hat mich gefragt, also Bruno, ich möchte es jetzt wirklich einmal wissen, also was macht ihr da in der Grundlagenforschung, nicht die 1000 Arbeitsplätze, was macht ihr in der Grundlagenforschung? Ich habe gesagt, ja, komm ins Institut. Und dann habe ich ihm vorgeführt, dass wir den Satz des Pythagoras, den ja jeder von Ihnen kennt, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, dass wir diesen Satz jetzt mit dem Computer beweisen können. Da habe ich gesagt, Christoph, du wirst noch erinnern, in dem Gymnasium, was das war, ja, ja, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, rechtwinkliges Dreieck und so. Wenn du jetzt müsstest den Satz beweisen, was würdest du machen? Ja, weiß ich nicht, wie das geht. Da habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht. Das habe ich vielleicht einmal gewusst, ne? Das vergisst man wieder und so, wenn man so schnell gefragt wird. Aber wir können das jetzt mit unserem Algorithmus, an dem wir Jahre gearbeitet haben, können wir solche Sätze und tausende andere beweisen oder widerlegen. Ja, super, super. Ne? Treffe ich ihn nach drei Wochen wieder. Da sagt er, du Bono, ich habe zu meiner Tochter, die ist in der 6. Gym, habe ich das gesagt, was ihr da macht. Er hat gesagt, ja, das machen wir schon lange in der Schule. Also es geht uns schlecht. Ja? Es geht in dem Sinne geht es uns schlecht. Also was war die Frage? Wie es uns geht mit der Abstraktion. Ja?
Aber, ich übernehme. Ja.
Ich wollte gerade erklären, warum es uns jetzt gut geht.
Aber ja, warum geht es uns gut? Weil er eben eine Firma gegründet hat. Nicht? Darum geht es uns wieder gut. Nicht? Weil dann kann man zumindest, wenn der Herr Leitl kommt, kann man auf die Firma verweisen und sagen, wir haben uns eben bemüht, auch schon lange, lange, das war eben auch so eine Idee vom Herrn Buchberger, nicht nur in diesen Abstraktionen zu schwelgen, sondern wirklich im Haus zu demonstrieren, dass das, was wir versucht haben, jetzt vielleicht gar nicht so gut transportiert, ich weiß es nicht, die Abstraktion und die Anwendbarkeit, aber dass wir das versuchen, ganz konkret zu machen. Wir machen eine Firma und schauen, was wir mit unserem Wissen, mit unserem Know-how da anfangen können. Und da hat eine Firma gegründet, die es bis heute noch gibt, ist jetzt zu 80% im Eigentum der JKU, der Johannes Kepler Universität. Das ist die RISC Software GmbH, die eben nicht eine normale Softwarefirma ist, sondern Software herstellt, wo zur Herstellung Hirnschmalz und mathematisch-informatische Methoden erforderlich sind. Die Anwendungen reichen eben von der Verteilung von Speichern und Verteilen von Zuckerrüben bis, Sie haben im Radio heute den Airbus 380 erwähnt, also bis zum Ausrechnen, wie man die Tragflächen am besten befestigt. Also das sind Anwendungen, die man gar nicht in eine Kategorie hineinstecken kann, also wo aus der Firma, wenn Sie die Homepage googeln, wo Sie auf der Homepage sehen, dass das quer durch den Gemüsegarten des Alltags geht, Ausfahren von Fahrzeugen, nicht, wo man das Problem hat, wenn man BMW und Mercedes auf dem Sattelschlepper drauf hat, dass man vorher die BMWs abgearbeitet haben muss, weil dann sonst die, wenn da BMW drauf ist, ist der Mercedes-Händler beleidigt. Nicht? Und da sind also viele Randbedingungen zu lösen, die man eben mit Hirnschmalz und Mathematik machen kann. Also die Antwort ist, um doch zu zeigen, dass Grundlagenforschung praktisch und anwendbar ist, haben wir eine eigene Firma im Haus.
Wobei ich davon ausgehe, dass also gerade auch seitens der Wirtschaftskammer, speziell in Oberösterreich und in Österreich, die Bedeutung der Grundlagenforschung längst erkannt ist und sozusagen abseits dieser Anekdote einfach zu zeigen ist, wie schwierig es ist, das, was Grundlagenforschung tatsächlich bedeutet, überhaupt zu vermitteln.
Ja, längst erkannt, aber gleich wieder vergessen, wie wir gehört haben. Das ist unser Problem. Ja. Darum sitzen wir hier. Darum eben Dank an den ORF, an Sie persönlich, dass Sie das ermöglichen, weil das ist unser Krux. Nicht? Das ist schnell, man erkennt es kurz, ja, das ist toll, da ist Mathematik drin, da braucht man Mathematik. Und dann läutet das Handy und man vergisst eigentlich, dass das Handy vollgepackt ist mit Mathematik.
Die andere Schwierigkeit, die vielleicht auch eine Rolle spielt, ist, dass zwischen der eigentlichen Forschung, der abstrakten Grundlagenforschung, die wir machen, und der Anwendbarkeit normalerweise eine Zeit vergeht, die so lang ist, dass ich, wenn ich jetzt erklären müsste, warum ich das mache, was ich gerade mache, das weiß ich jetzt noch nicht. Das sieht man halt dann später. Also zum Beispiel, da kann man das illustrieren, vielleicht an Navigationsgeräten, haben wir heute alle im Auto. Funktioniert wunderbar, kann man alles eingeben, wo man hin will und so weiter. Ja, aber so ein Ding baut man ja nicht einfach, sondern da steckt ja viele andere Sachen drin, die man erstmal verstanden haben muss, bis dass man so ein Ding bauen kann. Ja, zum Beispiel muss man in der Lage sein, einen Satellit in eine Umlaufbahn zu schießen, was Kennedy irgendwie im Rahmen des Mondprogramms und so, 62 oder irgendwann, angekurbelt hat. Ja, der hat damals noch nicht an die Navigationsgeräte gedacht, ja, sondern der hat das aus irgendwelchen politischen oder militärischen Gründen vielleicht gemacht, aber Anwendungen hat er keine gehabt von der Weltraumtechnik. Aber heute brauchen wir die, ja, um solche Sachen zu machen. Es gibt dann, könnt jetzt erwähnen, dass man im Navigationsgerät auch Kulmnerbasen verwenden muss, um aus der Position der Satelliten dann auszurechnen, wo man wirklich sehr gerade ist. Und ich weiß nicht, ob du 1962 schon dran gedacht hast, dass man Kulmnerbasen auch da eben genau. Wenn ihn 65 jemand gefragt hätte, wofür braucht man die Kulmnerbasen, dann ja, hätte er auch alt ausgesehen. Das ist halt am Anfang ein ganz theoretisches. Entschuldigung.
Ja, da muss ich jetzt wirklich was sagen. Also mein größtes Erfolgserlebnis in meiner Laufbahn war folgendes, dass ich eine Anzeige gesehen habe von einem Kaufhaus in München. Da waren die Büstenhalter, nicht wahr, Strümpfe und so weiter, so viel Mark, es war noch zur Marktzeit und dann ist gestanden, und das ist der neue Taschenrechner TI sowieso, und in dem gibt es sogar die Grümner-Basen.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, illustriert einfach ein bisschen auch, dass es notwendig ist, ein Forschungsumfeld zu haben, in dem dieses freie Spiel der Wissenschaft oder die freie Wissenschaft tatsächlich gedeihen und existieren kann und erst die Ernte wesentlich später unter Umständen erfolgt, aber dass es einfach braucht. Das haben wir jetzt mehrfach wiederholt. Sie haben im Vorgespräch noch gesagt, naja, wir könnten Mathematikerinnen und Mathematiker eigentlich ungezählt brauchen. Das wäre ganz wichtig. Das Vorfeld, wir haben es ja am Anfang ein bisschen gehört, diese Sozialisierung zum Mathematiker oder zur Mathematikerin ist oft dem Zufall überlassen, muss es aber nicht, denn über die Schulbildung könnte man das eine oder andere machen. Und da arbeiten Sie zusammen mit Mathematikdidaktikern. Ist das richtig in der Form? Und gibt es da auch gegenseitige Hilfestellungen, um das, was wir und was jedem so geläufig ist, diese Barriere zu diesem Fach abzubauen, um andere Zugänge zu schaffen?
Zunächst zu Mathematiker, Mathematikerinnen. Man kann, glaube ich, das wäre naiv, glaube ich, dass man die Anzahl der Mathematiker beliebig vermehren kann. Nicht? Also wir kommen alle mit bestimmten Neigungen aus der Erziehung heraus. Nicht? Die eine ist mehr für Musik begeistert, der andere, der will, was weiß ich, Notar werden und die nächste will, was weiß ich, irgendwas mit was Bildnerischen zu tun haben. Da haben wir unsere verschiedenen Eigenschaften, Fähigkeiten. Und ich glaube, dass das Mathematiktreiben, dass das halt auch verteilt ist und dass man, da müsste der Penninger, nicht der Professor Penninger, der da bekannt ist, eine Genmanipulation erfinden, dass man wirklich Mathematiker züchten kann. Das sehe ich noch nicht. Was man aber tun kann, ist, um ganz schnell die Anzahl der Mathematiker fast zu verdoppeln, ist in der Wissenschaft jetzt, ist die Frauen in die Wissenschaft hineinzuholen. Da arbeiten wir dran. Da sind also verschiedenste Initiativen auch an der JKU unterwegs. Also das ist angekurbelt. Und was Sie abgezielt haben, ist jetzt in der allgemeinen Mathematikausbildung, dass man sozusagen Frusterlebnisse klein hält, dass man die Schwierigkeit des Erlernens dieser abstrakten Sprache der Mathematik, dass man das stützt und fördert, dass man entsprechende Hürden abbaut, dass man versucht, sozusagen die Leute dabei zu halten, nicht? Und nicht aufgeben lässt zu früh, bevor dann wirklich sich ein Erfolgserlebnis einstellt. Das ist auch so bezeichnend für mathematische Tätigkeit, dass man durchhalten muss, nicht? Also der Psychologe würde sagen, das ist ein Lustaufschub, nicht? Man hat eine lange Leidensphase und dann, endlich habe ich das Problem gelöst. Und man muss auch die Schüler dorthin bringen, nicht? Dass sie sozusagen eine gewisse Zähigkeit entwickeln. Und da haben wir eben uns einen jungen Didaktiker an die JKU geholt, der mit Hilfe eines Programmpakets, das heißt GeoGebra, Millionen begeistert. Das ist frei verfügbar, Sie können sich das vom Internet holen und es wird weltweit in den Schulen verwendet. Und was da dahinter steckt, ist wieder symbolisches Rechnen, was wir eben am RISC machen, und das ist eins unserer vielversprechenden Zukunftsfelder. Also wir bemühen uns mit sozusagen auf universitärer Ebene mit den Experten, die unsere Lehrer ausbilden, zusammenzuarbeiten, was keine Selbstverständlichkeit ist. Also ich beobachte das Phänomen eigentlich weltweit, nicht nur in der Mathematik, dass es so ist, dass die Experten tun das, die Profis, was die Profis sowieso tun. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Profis, die die Lehrer ausbilden. Und dass da sehr wenig Fluss ist zwischen den beiden, nicht? Weil die Profis eigentlich die merken, ja, das mit dem Unterrichten, das ist eigentlich gar nicht so leicht und das ist also eine mühsame Sache und überlassen das dann ihren Freunden und Kollegen aus der Didaktikabteilung. Und umgekehrt, nicht? Die Didaktiker natürlich, die sehen das als ihre Domäne, exekutieren das, was sie für richtig halten und fragen vielleicht zu wenig sozusagen dann die Profis auf der anderen Seite. Wir versuchen das in Linz, wir versuchen das zu ändern, uns kurz zu schließen und versprechen uns zumindest für die Ausbildung hier in Oberösterreich einiges davon. Mhm.